What's up, boys and girls? It's the boy, Will Compton, and you're listening to First and 10, the official podcast of the German Titans. Let's go.
30, 20, 15, 10, 5, end zone! Touchdown, Titans! Big Jeff!
You threw him into the suites. He's sitting with my wife right now, my kids. That poor guy.
Miracle! Tennessee has pulled a miracle! Titan Up Off-Season Talk Nummer 3. Ich weiß es gar nicht mehr.
4, 5. Ich weiß es auch nicht. Wir waren aktiv in der Off-Season bisher.
Ja, aber so wirklich ist ja noch gar nicht so lange Off-Season. Wir haben ja vorher nur immer gesagt, das ist unsere Off-Season. Aber herzlich willkommen.
Ja, gut,
man hört dich schon, Chris.
Gesehen, ja.
Schön, dass du da bist. Ich habe ja gar keine Chance, dich zu begrüßen. Wie geht es dir? Du viel beschäftigter
gut. Mann. Oh, ganz gut. Die Arbeitswoche ist etwas anstrengend, aber im Großen und Ganzen geht es mir sehr, sehr gut. Und ich kann, ich zähle die Tage bis zum offiziellen Beginn der Free Agency, weil ich möchte Signings.
Ja, und die Free Agency beginnt offiziell am 13. März. Das heißt, überschlag mal kurz, wie viele Tage sind das noch? 2 Wochen.
Ja, und spannend wird es ja auch tatsächlich schon ab dem 11., wenn die Tampering-Periode losgeht. Also da wird man wahrscheinlich schon einiges hören.
Jetzt, wir haben ja tatsächlich vor 4 Tagen noch aufgenommen, aber so ein bisschen verpasst darüber zu reden, wie krass hoch der Salary Cap gestiegen ist in Bezug auf die Tatsache, was das auch für die Free Agency bedeuten wird.
Ja.
Hast du so im Kopf, wie viel Kohle wir jetzt, also die Tennessee Titans in dieser Offseason, freiem Cap Space zur Verfügung haben?
85 Millionen. Wenn mich nicht alles täuscht, sowas um den Dreh.
Ein bisschen drunter, ne? Ich glaube 84 irgendwas. Und wir werden projected nach den Picks, die wir aktuell haben, dass wir um die 11 Mille für die Signings unserer Draft Class benötigen werden. Das heißt, ein bisschen Spielraum nimmst du immer mit. Lass uns mal sagen, der gute Wan hat jetzt um die 66 Millionen erstmal, um sie locker rauszuhauen.
Ja. Also es gibt ja noch, haben wir auch schon mal angerissen, solche Möglichkeiten wie zum Beispiel einen Herrn Dillard als Post-June-First-Cut zu markieren, was dann nochmal 6,5 Millionen, da hast du schon quasi die Hälfte deiner Projected Rookie Draft Class irgendwie drinne. Und ich habe mir ja jetzt, also nicht das Komplette, aber so irgendwie zusammengefasst auf YouTube, so eine halbe Stunde Interview mit Ran und Kelly, wie er ihn nennt, Coach Kelly,
ja.
Angeschaut und angehört. Und da hat er aktiv darüber gesprochen, dass er, also Rand Carthon hat gesagt, er erwartet, dass die Titans aktiv sein werden in Free Agency, aber sagt gleichzeitig, man muss auch ein bisschen Geduld haben, ein Roster aufzubauen und darf nicht alles auf einmal rauspulvern, jetzt mal salopp gesagt, weil er meinte, es ist auch immer wichtig, sich sich Flexibilität zu erhalten für Cuts oder sonst was, die irgendwie später passieren bei Teams, hat irgendwie auch davon gesprochen, wie spät man DeAndre Hopkins dann noch gesigned hat und so, dass man sich für die späteren Phasen der Free Agency durchaus noch Cap Space ein bisschen erhalten sollte.
Ja. Grundlegend werden immer die großen Stars, mit denen man ganz viel Kohle noch verpulvern kann, während der Season gecuttet, sehe ich genauso. Nein. Aber ja, du hast natürlich recht. Eine Flexibilität sollte man sich schon irgendwie noch zurechthalten, aber ich glaube schon, dass solche Aussagen immer schon die Entschuldigung vorweg sind. Hey Leute, ihr wisst genau, wenn es nicht so gut klappt, wir müssen ja auch noch da und da drauf achten. Ja, komm.
Also ich gehe davon aus,
ja.
Du hast 66 Millionen eben gesagt, ich gehe davon aus, dass wir 50 relativ schnell verpulvern werden.
Ja, und dann hast du, wir haben hier, ich kann ja erstmal kurz sagen, moin Louis.
Hello.
Ich habe es schon wieder vergessen.
Hast du vergessen, wer Django war, ne?
Hast du es vergessen?
Klar habe ich es vergessen.
Wir sind so schlimm. Wir sind wirklich schlimm. Oh. Naja, warum habt ihr denn noch immer alle solche unrealen Namen? Ich habe ja welche im Kopf, aber es ist ja noch peinlicher, wenn ich es jetzt sage und das ist falsch. Hi, auf jeden Fall.
Nein, don't.
Den ihr nicht kennen könnt. Ja, gut. Das ist zumindest etwas. Ja. Und Max ist dabei und Max schaut Combine und Max hat uns schon vorhin angedroht, dass er unseren Chat spammen wird mit ganz vielen Combine-Infos. Das ist zumindest eine positive Nachricht für heute Abend.
Im Moment läuft Werbung.
Und er schreibt ganz richtig, dass, ja, also meine Aussage ist ja so frei zur Verfügung, relativ klar 66 Mille. Das kann noch ganz hart ausgedehnt werden, weil auch wir können natürlich noch gewisse Moves machen, um mehr Cap Space frei zu bekommen. Wie viel man da machen möchte, ist natürlich immer die Frage. Aber Chris hat es gerade selber schon gesagt, Edward Dillard, der wahrscheinlich gecuttet wird, als Post-June-First-Cut, wenn man ihn so deklariert, spart man mehr Geld, kann dann das Geld aber natürlich für die Signings der eigenen Rookie-Class benutzen. Was heißt Post-June-First-Cut? Man kann ihn schon ab Mitte März jetzt quasi als Cut-Kandidat deklarieren. Oder was heißt jetzt Kandidat? Als Cut-Player deklarieren. Kommt an das Geld aber erst im Juni dann ran. Nächstes Jahr kommen dann auch entspannt irgendwie nochmal 80 Mio frei. Ja, und wahrscheinlich nochmal 20 Mio in Cap-Space mit drauf, weil es wurde ja tatsächlich gesagt, diese ganzen großen TV-Deals, die während der Covid-Zeit abgeschlossen wurden, da wurde ja gesagt, dass man den großen Jump im Cap-Space erst 2025 merken wird. Wir haben jetzt spontan eine Cap-Erhöhung von knapp 30 Millionen. Ich will nicht wissen, was nächstes Jahr noch passiert. Klar, Inflation herrscht auch in Amerika und das Geld ist weniger wert und bla bla blub, aber das geht gerade schon echt exponentiell steil nach oben im Capspace. Der Vergleich war ganz cool. Im ersten Jahr, wo es Capspace gab, gab es 30 Millionen für das gesamte Team. Jetzt haben wir eine Erhöhung des Capspace von einem aufs andere Jahr von 30 Millionen. Das ist schon verrückt.
Also wenn ich, das ist total verrückt. Führt dann halt tatsächlich dazu, dass ein paar Teams, die man so, wo man dachte, okay, die können unmöglich, also ich habe ja bei den Bucks gesagt zum Beispiel, sie können unmöglich Winfield, Evans und Baker halten. Eventuell können sie das dadurch doch.
Ja, klar, also mit
vielleicht nicht alle,
Extension. Aber, ja. Nicht über, also ja. Wenn du dann Tag benutzt, wird schon schwierig, vor allen Dingen, wenn du den für den Quarterback benutzt. Franchise-Tag für den Quarterback liegt bei smarten 38,3 Millionen. Django sagt uns nochmal, dass wir eigentlich blöd sind, weil er uns das jede Woche erklärt. Ja, aber so eine gewisse Konstanz müssen auch wir uns bewahren. Ja. Ansonsten sind wir ja auch nicht mehr authentisch. Und Max hat schon wieder so viel geschrieben, dass ich gar nicht hinterherkomme, was der alles geschrieben hat. Ich hole jetzt mal auf. Die Antwort auf alle Combine-Fragen heute lautet, by the way, Byron Murphy in the second. Ja, ist schon ein sehr starker Impact-Player, aber auf einer Position, wo wir jetzt gerade in der ersten Runde, wo er definitiv gehen wird, glaube ich, nicht unbedingt einen Need haben, um ihn zu bedienen. Siehst du das anders, Max? Aber es geht ja auch nicht nur um Player, die wir picken. Da hast du natürlich absolut recht. Ich habe gerade gesehen, dass PFF 600 Seiten Draft Guide gedroppt hat. Da bin ich den ganzen Abend beschäftigt. Ja, ich hoffe nicht nur einen Abend. Was war nochmal der Vorteil an der Post-June-Cut-Declaration, wenn man eh erst danach ans Geld kommt? Naja, du machst mehr frei. Ja. Du machst mehr Cap-Space frei. Wir haben jetzt, wenn wir ihn eher cutten würden, dann ist, keine Ahnung, machen wir, glaube ich, 3 Millionen oder sowas frei.
Ja, also du verringerst deinen Dead Cap.
Genau, Dead Cap geht runter.
Ja, aber was du gesagt hast, ich lese auch gerade das, was Max noch geschrieben hat.
Du kannst es jetzt vorlesen. Hast,
auch über die, mache ich gleich, über die krasse Salary Cap Erhöhung. Ist halt auch heftig, wie sich manche Contracts entwickelt haben. Ich habe jetzt eine Projection gelesen für eine Verlängerung von Tua. Das ist da locker für 4 Jahre 220, 230 Millionen sein müssten. Ich überlege, dass wir Tannehill für 128 Millionen 4 Jahre verlängert haben oder so. Also das ist schon krass, wie das jetzt steigt. Und ich bin auch wirklich gespannt, was Baker bekommen wird von den Bucks. Ja, um Max Kommentar zu lesen, da kennst du mich aber schlecht. Es wird nicht geschlafen, bis ich da durch bin. Ja, das heißt, er hat vor, diese 600 Seiten heute Nacht durchzupowern.
Jo, also ich würde jetzt ganz gerne noch mal kurz die Franchise-Tags durchgehen, einfach weil wir jetzt ja auch ganz reale Zahlen dafür haben. Franchise-Tag für einen Quarterback ist für uns absolut uninteressant, aber sind 38 Millionen für einen Linebacker. Und das muss man sich mal reinziehen. Du weißt wahrscheinlich warum, aber nicht jeder weiß warum. Für einen Linebacker sind es 24 Millionen. Warum sind Linebacker so hoch in der Kohle? Weil die NFL nicht unterscheidet, ob Outside- oder Inside-Linebacker, also ob Off-Ball-Linebacker.
Edge-Rusher oder...
Genau. Und die verdienen natürlich eine Stange Geld. Anders als ein Devin White, der es ja versucht hat. Aber auch die besten Inside-Linebacker sind nicht das Geld wert. Oh Gott, ich will nicht jetzt weit aus dem Fenster, aber ist es so, sind auf gar keinen Fall 24 Mille wert. Und andersrum kommen da wahrscheinlich dann so die Daniel Hunter oder sowas mit rein, die dann vielleicht getaggt werden und bei so einem Gehalt fully guaranteed dann stecken. Defensive Tackle, da spricht man so ein bisschen über Christian Wilkins zum Beispiel oder Justin Madubuke, die wären bei 22 Millionen. Chris Jones übrigens nicht, weil Chris Jones schon weitaus mehr verdient hat, wäre er bei 120% von dem, was er vorher verdient hat. Und das war irgendwas jenseits der 30 Millionen.
Ja. Habe ich auch gelesen, ein Franchise-Tag für ihn wären irgendwas, also über 30 Millionen. Ich glaube, meine um die 32 Millionen.
Ja.
Deshalb, dass die Chiefs vermutlich nicht machen werden, die ja jetzt auch den Tag auf Legarius Sneed gesetzt haben. Also der wurde gefranchised-tagged, so. Gleichzeitig mit der kurz darauf folgenden Information, dass man ihm die Erlaubnis gegeben hat, einen Trade zu suchen. Das heißt, es scheint wirklich eine, zumindest versucht man da einen Tag-and-Trade draus zu machen.
Ja, und warum? Weil er jetzt 19,8 Millionen kostet auf dem Franchise-Tag oder halt die andere Alternative ist natürlich noch das, was wir mit Derrick Henry damals gemacht haben. Wir haben ihn erstmal getaggt, um die Verhandlungszeit zu verlängern und dann zu gucken, wie das Team aussieht und dann halt einen längerfristigen Vertrag doch noch auszuhandeln. Das ist natürlich auch noch bei einem Legarius Sneed dann möglich für die Chiefs. Wide Receiver sind bei 21,8 Millionen. Das ist insofern interessant, dass es ein Michael Pittman Jr. oder T. Higgins gerade trifft. Bei uns direkt selber natürlich nicht. Wir werden ja höchstwahrscheinlich keinen Spieler von uns taggen. Würde mich zumindest stark wundern. O-Liner haben knappe 21 Millionen, Defensive End haben auch knappe 21 Millionen, Cornerbacks habe ich gerade schon gesagt, Safeties nur minimal weniger als Cornerbacks, was auch interessant ist, liegen bei 17,1 Millionen im Tag, Tight Ends bei 12,7, Running Backs immer noch bei 11,9 und Special Teamer bei knappen 6 Millionen im Tag. Ja. Du bist... Max schreibt, wir sollen Nick Westbrook Akina taggen.
Ah, easy. Was vielleicht noch interessant ist, wissen wahrscheinlich die meisten, aber das Ding am Tag ist ja auch, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, dass das Geld, wenn die Spieler den Tag signen, fully guaranteed ist. Also da ist nichts mehr mit irgendwie Boni oder es ist nur ein Teil des Geldes garantiert oder so, sondern das ist halt, also das Geld haben sie sicher.
Genau. Das Geld haben sie sicher. Ich muss ihm einmal kurz was gucken.
Ja, mach das. Ich kann ja mal, weil du gesagt hast, von uns wird ja wahrscheinlich niemand getaggt, eigentlich sogar sehr sicher nicht, weil was man jetzt die letzten Tage über gelesen hat, ist, dass so ziemlich kein Running Back von Rang und Namen tatsächlich getaggt werden wird. Zumindest ist es so die Infos, die bisher so durchgesickert sind. Also weder ein Derrick Henry bei uns, noch ein Saquon Barkley, noch ein Josh Jacobs oder Austin Eckler werden anscheinend getaggt auf der Running Back Position. Das sah ja letzte Season noch anders aus.
Ja, da wurden 3 getaggt, ne?
Ja. Also Saquon auf jeden Fall, Josh Jacobs auch.
Ja. Und Pollard, sonst niemand.
Pollard, stimmt, ja. Pollard wird jetzt wohl auch nicht mehr getaggt. Ja. Wen es schon erwischt hat, du hast angesprochen, bei Pittman ist es, glaube ich, noch nicht offiziell, aber es geht, gehen alle davon aus. Bei Evans ist die Nachricht, dass man an einem Deal arbeitet, ihn zu verlängern,
ja,
aber nicht tag. Und T. Higgins wurde getaggt. Also die 3 großen Receiver-Namen, über die man so gesprochen hat, für Free Agencies, scheinen alle nicht unbedingt, also scheinen zumindest nicht einfach so Free Agents zu werden. Die Möglichkeit eines Trades für T. Higgins zum Beispiel steht ja immer noch im Raum.
Ja. Klar. Na, zu den Konditionen, die du angebracht hast, natürlich ganz interessant, ansonsten nicht. Ja. Oh, das ist eine ganz interessante Info mal. Nice to know Geschichte von Max. Michael Pittman wäre der erste Colts Franchise Tag seit Pat McAfee. Wie viel hat denn der damals gekostet? 1,5 Mille? Oh, und Thomas habe ich ganz überlesen hier. Howdy, das typische Howdy von Thomas. Schön, dass du wieder dabei bist.
Amen.
So. Weißt du, wie viele Tage wir es noch bis zum Draft haben?
Naja. Weniger als ein voller Monat.
Hä?
Nein, 2 Monate. Quatsch, wir sind erst Ende Februar, wir sind noch nicht Ende März. Das ist Wunschdenken, das ich habe. Knapp 2 Monate. Etwas weniger.
Ja, fast 56 Tage. Ein bisschen, ein paar Minuten weniger als 56 volle Tage.
Ja, das ist also.
2,977 Millionen war der Franchise-Tag für Special-Teamer schon im Jahr 2013. Krass, das ist mehr, als ich erwartet habe. So, Max, gibt es noch schöne Infos vom Combine, die du uns gerade präsentieren kannst?
Die Liner rennen gerade vor die. Ich habe den Fernseher links neben mir an, aber natürlich auf stumm.
Da war gerade ein D-Liner mit einer 40 von 4,8.
Martin scheint Mikroprobleme zu haben, deshalb übernehme ich mal, bis er das gelöst hat. Er gestikuliert und zeigt mir an, er versucht weiterhin ins Mikro. Ja, guck mal, er versucht zu sprechen und jetzt.
Mein Mikro hat es gerissen.
Glaube ich, man kann ihn auch wieder hören. Willkommen zurück, Martin.
Schön, dass du einfach gar nicht reagierst.
Na doch, Ich habe dich doch gesehen.
So.
Ich habe dich doch schön. Gesehen.
Ich habe übrigens mich nochmal nach meinem Struggle mit dem Namen in der letzten Sendung hart daran gesetzt und jeden möglichen Draft-Podcast gehört, den ich irgendwie zu hören kriege, und bin mir jetzt doch relativ sicher, dass nahezu alle Olu Fashanu sagen. Mhm. Also ich bleibe jetzt bei Fashanu.
Ist okay.
Wie möchtest du
ihn denn immer noch aussprechen? Bitte?
Wie möchtest du ihn denn aussprechen?
Ich war auch bei Fashanu.
Okay, gut.
Ja, ich glaube, da sind wir d'accord, wobei die meisten so aus der Gruppe ja hart dagegen sind, ihn tatsächlich zu draften. Vielleicht müssen wir den Namen gar nicht so sehr.
Naja.
Ja, dann.
Ich bin auch nicht unbedingt dafür, ihn zu draften, zumindest nicht an 7. Aber wir sollten uns zumindest damit beschäftigen, weil auch ein Daniel Jeremiah ihn immer noch zu uns mockt.
Also es kann dich auch schlimmer treffen im Draft. Also ich finde es fast schon ein bisschen, naja, dafür, dass Alt und er mal als 1A und 1B galten, das irgendwie ganz schön, ja, ganz schön dahin entwickelt, dass man ja Olu skeptischer sieht.
Vielleicht sind einfach über die vergangene Zeit auch mehr Leute dann ins Tape gegangen und haben seine Schwächen gesehen und sagen, okay, das ist mir zu unsicher. Ne? Da ist mir der hohe Draft-Pick einfach zu rich für. Braden Fiske. Schreibt Max, räumt ab. Kann hoch und weit springen und schnell rennen. Und das als Interior D-Liner. Wie groß, wie schwer? 6'3", 292.
Ja. Zukünftiger Audrey-Ersatz.
4,78 auf 40 ist
nicht verkehrt.
Das müssen wir erstmal schaffen.
Ja, falls es jemand nicht mitgekriegt hat, aber ich glaube, du hast es ja tatsächlich gesagt. Ich bin ja gedanklich schon komplett auf Free Agency gepolt, aber diese Woche ist NFL Combine in Indianapolis.
Kyle Krabs betont das immer so schön, Indianapolis. Das finde ich am Anfang lustig, irgendwann nervig, aber jetzt gerade wieder lustig.
Ja. Naja, man darf auf jeden Fall gespannt sein, weil das ja durchaus nochmal, also diese Tage der Combine werden auf jeden Fall und dann auch der folgenden Pro Days noch ja durchaus großen Einfluss nochmal darauf haben, wie einige Spieler für den Draft ranken. Und? Ja, aber nach meinem Und ging es nicht wirklich weiter.
Ach so, okay.
Also ich glaube, mein Gedanke war, das führt dazu, dass ja manchmal dann Spieler durchaus irgendwie durch noch sich auf Tag 2 oder so pushen, die sonst irgendwie vorher an Tag 3 gegangen wären und umgekehrt. Also man kann sich, glaube ich, auch da seinen Draftstock verbessern oder verschlechtern. Ne?
Weißt du, was jetzt gerade wieder ganz hart anfängt? Durch die Mock-Drafts, die man ja selber macht, und die Spieler, mit denen man sich noch mehr und noch mehr beschäftigt, komme ich einfach immer und immer wieder dazu, dass ich runtertraden will, um mehr Picks zu haben. Egal, was passiert.
Das Ding ist,
Picks haben.
Aber das Ding ist auch, das geht mir so ein bisschen ähnlich, weil, naja, ich mache so ein paar Mock-Drafts, meistens morgens auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich im Bus sitze oder so, dann habe ich nichts anderes zu tun. Und dann mache ich Mockdrafts am Handy und irgendwann ist es halt langweilig, entweder immer Neighbors oder Orts zu draften. Und dann guckst du halt mal, weil du häufig dann irgendwelche Trade-Angebote hast und dann tradest du halt mal so an die 16 oder die 14 oder die 20. Und was dann da manchmal so steht, von wegen, hey, guck mal, wir geben dir noch ein Second und ein Third und wir geben dir auch noch ein Second nächstes Jahr oder so, das ist schon verlockend. Und es ist auch nicht komplett unrealistisch, finde ich. Also, das ist natürlich auch immer, das sind natürlich immer Interviews, wo die auch sehr, sehr stark von Phrasen leben zum Teil, aber auch jetzt in dem Interview, was ich vorhin schon angesprochen habe von Rand und Callahan, werden natürlich auch solche Dinge gefragt. Und ja, warum sollte er es auch ausschließen? Aber Rand hat auch da gesagt, klar, es geht darum, ein Team aufzubauen, das ein Contender wird und halt über Jahre leistungsfähig sein soll. Und er ist der Meinung, man baut ein Team über den Draft und deshalb sind mehr Picks natürlich immer gut. Und er meinte, wenn jemand anruft für die 7, jetzt auch mal so, ja, also nicht überspitzt, aber frei übersetzt sozusagen, wenn jemand anruft, hört dazu, muss sich halt lohnen.
Ja, klar, also alles andere wäre ja auch idiotisch, wenn er sich nicht anhören würde, was die da bieten. Und gerade auch je nach Situation, die sich ergibt, ne? Das kann ja wirklich sein. Wir haben da jetzt schon öfter drüber gesprochen, mal hier, mal in unseren WhatsApp-Gruppen. Was passiert, wenn jemand hoch will an die 7, um einen Quarterback zu draften? Und was bieten die dir dann? Ist es dir wert, einen Wide Receiver zu picken? Nur um nicht einen anderen Wide Receiver zu picken und viel mehr Picks mitzunehmen. Ne?
Ja.
Und wahrscheinlich haben wir dann jetzt gerade einen GM, der vielleicht doch lieber die späteren Picks noch mitnimmt. Oder
Oder
mehr Picks mitnimmt.
halt, das natürlich, um nicht später einen Wide Receiver zu picken, klar, du hast mehr Picks, oder ein Spieler, der dir weiterhilft, könnte ja auch Teil des Trades sein, an sich.
Auch das ist
Auch
möglich, auch wenn
möglich.
du dann
Ja.
wieder höchstwahrscheinlich mehr Kohle in die Hand nehmen musst.
Ja.
Ja. Gut. Max möchte übrigens einen Running Back haben, Waylon Allen von den Wisconsin Badgers. Erinnere ich mich hart gut dran, weil das so ein DY-Darling war. Kann damit jeder was anfangen? Wahrscheinlich nicht, ne? Kannst du damit was
Wie soll ich es
anfangen?
erklären?
Okay. Also, wenn man Fantasy Football spielt, spielt man ja mit den aktuellen Spielern der NFL. Aber wenn einem das irgendwann nicht mehr reicht, dann beschäftigt man sich auch mit den College Football Spielern. Dann kannst du College Football Fantasy spielen oder du machst schon eine Kombination von beiden. Das ist dieses Campus to Canton. Ja, du kannst es auf ganz vielen verschiedenen Arten spielen, sodass du deine Spieler schon, auch die College-Spieler schon draftest und oder Pipeline-Rights hast und so weiter und so fort. Aber die Regel ist eigentlich, dass du dein Team hast und dann packst du die schon in deinen Taxi-Squad, also quasi deine Minor League. Und dort war Braylon Allen immer ein ganz beliebter hoher Pick, weil jeder dachte, er wird einer der nächsten, ja, Jonathan Taylor oder so. Ne? Und jetzt kommt er und Max möchte ihn in Runde 5. Ob er bis in Runde 5 fällt, weiß ich nicht, aber ich gehe schon davon aus, dass er nicht, also er wird nicht Tag 2 gehen. Er wird ziemlich sicher Tag 3 gehen. Außer der rennt jetzt auf einmal absurd schnell. Ist halt eher ein Bulligawanna. Byron Murphy, mein Favorite Player Comp ist Joel Casey. Ja. Ist auch wieder so ein bisschen, wen hatten wir denn letztes Jahr noch? Kalijah Kancey, ne? Letztes Jahr war Kalijah Kancey der relativ kleine Interior Defensive Lineman.
Wo ist denn er nochmal gelandet?
Pittsburgh. Oder?
Pittsburgh?
Oder Tampa? Max?
Tampa. Tampa. Tampa.
Tampa. Wer ist denn nach Pittsburgh gegangen?
Weiß ich nicht, wer will denn nach Pittsburgh gehen? Max schreibt gerade Downtrade von der 7 nur mit extra 2,25 First. Ja. Also ich würde, das wär das Idealszenario, fände ich persönlich auch, wenn du irgendwie einen Day-2-Pick dieses Jahr und einen First nächstes Jahr mitnehmen könntest dabei. Das wäre natürlich stark.
Keanu Benton daran, ist von den Steelers gedraftet worden.
Day-2-Picks fehlen uns ja. Wir haben jetzt nicht ganz wenige Picks insgesamt, ne? Aber Day-2-Picks fehlen uns. Da haben wir nur die 38 Stand jetzt. Deshalb für mich Future First und ein Day-2-Pick in diesem, da kannst du schon wirklich drüber nachdenken. Und wenn Teams für einen Quarterback hoch wollen, dann kostet das ja in der Regel auch ganz gut. Ja,
genau. Und da wird ja dann auch gegebenenfalls durchaus ein Wettbieten stattfinden. Ne? Byron Murphy mit 6-0, 297 auch eine 4-8-8 gelaufen. Was ist denn Tavon Sweat gelaufen? Maxchen. Ja, Kenzie ist nach Tampa Bay, Benton ist nach Pittsburgh, hat er auch geschrieben. So. Gut. Was sagst du zu den aktuellen Mock-Draft-Gerüchten? Ja, zum Beispiel, wir haben es ja jetzt auch, ich hab's hier gerade noch mal rausgesucht. Ich hatte es in unsere Mock-Draft-Gruppe gepostet. Einmal Max neuester Prediction-Mock basierend auf den Rumors und Trends, die er so mitbekommt. Da gingen Caleb Williams, Drake May und Jaden Daniels als die ersten drei Quarterbacks, Marvin Harrison an 4 zu den Cardinals, J.J. McCarthy als vierter Quarterback an der 5 zu den Minnesota Vikings, die hochgetradet sind.
Ja.
Und dann Rome Odunze und Malik Nabers zu uns an die 7. Das wäre nett. Das wäre schön. Das wäre in Ordnung. Ganz anders hat es ebenfalls mit dem gleichen Ansatz. Ich höre Gerüchte und so wie ich es höre, möchte ich das einmal mocken, hat auch Adrian Franke gemacht. Dort sind Caleb Williams, dann Jaden Daniels und dann Drake May gegangen, die ersten drei Picks. Da ist allerdings New York hochgegangen an die 3. Dann Marvin Harrison Jr. und dann Talese Fuaga an 5. Schon interessant, so hoch. Joe Ault. Als zweiter Tackle direkt hinterher. J.J. McCarthy an der 7 zu den Minnesota Vikings. Auch dort gehen die Vikings hoch. Es scheint wirklich gerade heiß diskutiert zu werden, dass die Vikings hochtraden wollen. Wir haben dafür Malik Nabers sausen lassen. Sind an die 11 zurückgegangen an den Vikings-Pick und haben Amarius Mims als vierten Tackle an 11 schon gezogen. Amarius Mims an 11. Ich weiß, Max ist damit d'accord, ich nicht so ganz. Wäre mir an 11 doch ein bisschen sehr rich. Aber das könnte dann natürlich so der Pick sein oder der Trade sein, wo man ordentlich weitere Picks mit dazu bekommen hat. Ne? Was haben denn definitiv die Vikings? Was haben denn die Vikings so an Picks?
Für den Quarterback kannst du dir das einiges kosten lassen. Ich bin auch, wie gesagt, prinzipiell nicht dagegen, aber an dem Franke-Mock-Draft stören mich dann exakt zwei Dinge. Downtrade, wenn Neighbors weg ist, nochmal deutlich reizvoller, anstatt ihn, also klar, Picks dann geil, aber zusätzliche, aber Neighbors liegen lassen, halt bitter, wenn er einfach da gewesen wäre. Und Punkt zwei, ich möchte dann an der 11 ungarne Amarius Mims tatsächlich. Weil alles, was ich bisher bei ihm gehört habe, und ich lasse jetzt bewusst weg, dass wir mit Georgia Right Tackles schlechte Erfahrungen gemacht haben. Es ist unbestritten, dass der ein sehr großes Talent ist, wenn er am Feld ist, aber genau da bestand auch irgendwie in letzter Zeit das Problem. Also würde ich jetzt nicht ohne Injury Concerns draften, tatsächlich.
Ja klar, die musst du haben. Aber andersrum, davon gibt es relativ viele Spieler. Mir ist das auch einfach zu früh an 11. Wenn du ordentlich hinten pickst und da vielleicht ordentlich Picks mit dazu gewonnen hast oder sowas, dann könnte man das vielleicht machen und dieses Risiko eingehen, aber für mich ist das einfach kein sicherer Pick.
Und ich finde ja, wenn du das tust, dann ist ja, also ne, wir reden vom Draft, das heißt, offensichtlich ist Free Agency ja eh schon gelaufen, das heißt, du hast da nochmal einen ganz anderen Blick auf dein Team, welche Positionen hast du schon verstärkt und so weiter und so fort. Aber je mehr Picks du durch diesen Downtrade dazu bekommst, desto eher kannst du ja auch einfach den Ansatz verfolgen, ich nehme dann an der 11 den besten Spieler, der da ist, mehr oder weniger unabhängig von Position. Das heißt, wenn man in diesem Downtrade noch einen zusätzlichen Second-Round-Pick oder so dazu bekommt, dann wäre ich auch fein damit, zum Beispiel an der 11 einfach den besten Defensive Player an Bord zu picken und in Runde 2 dann Receiver und O-Line zu gehen, wenn du da noch einen extra Pick dazu bekommen hast, zum Beispiel. Weil wir auch da Lücken haben und weil es an der 11 für mich bessere Defensive Prospects gäbe als
Mims. Den vierten Tackle vom Board zu nehmen.
Unabhängig. Ja, genau.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Da musst du dann fast überlegen, ob du noch weiter runter gehst, ne? Weil irgendjemand irgendetwas haben will.
Ja.
Genau. Mel Kiper hat heute oder gestern einen neuen Mockdraft rausgebracht.
Ich glaube gestern schon, ja, aber ich hätte es gestern schon mal bei YouTube gesehen, bei einem, ja, ich habe noch nicht reingeschaut.
Gestern wieder Caleb Williams an 1. Das bleibt so, Caleb Williams wird weiterhin an 1 gemockt, auch wenn er nicht an der Combine irgendwie teilnehmen möchte, nicht wirft, gar nichts macht, beim Pro Day wohl auch nicht werfen will, oder doch, beim Pro Day will er werfen, ne? Marvin Harrison Jr. hat gesagt, er macht auch beim Pro Day nichts.
Ja. Er will nach Tennessee, das ist ja die Strategie. Er will einfach, dass er bis an 7 fällt. Kann ja gar nicht anders sein, das setzt er überall aus. Warum schüttelst du denn den Kopf?
Man hat ja schon Pferde kotzen sehen. Dann ist auch kein Halten mehr. Ich finde Malik Nabers unfassbar gut. Ich glaube aber, dass Marvin Harrison Jr. auch einfach ein herausragendes Talent ist. Und wenn der an 7 da ist und wir den an 7 kriegen, das hat so viel, dass es würde mich schon. Also dann hält mich nichts mehr. Dann ist der Hype. Through the roof. Ja, genau. Also Mel Kiper hat an 2 Jaden Daniels und an 3 dann Drake May zu den New England Patriots, die nicht getradet haben. Marvin Harrison Jr. als ersten Wide Receiver an der 4 zu den Cardinals. Und dann J.C. Latham als ersten Tackle vom Board an 5 zu den Chargers. Das hatte ich vorher auch noch nicht gesehen.
Also Latham schon ganz, ganz früh natürlich ein Name, der als einer der Top-Tackle in dem Draft für den Draft genannt wurde, Right Tackle von Alabama, aber ja. Ich glaube immer noch, dass ein Tackle als erster vom Board geht, der in seiner College-Karriere primär Left Tackle gespielt hat. Oder halt einfach sicher Left Tackle ist. Weil der Position einfach nochmal mehr Wert zugeschrieben wird. Und ich glaube nicht, dass ein Right Tackle als erstes vom Board geht. Weder Fuaga noch Latham. Es gibt ja durchaus auch Mocks, wo Olu immer noch oder wieder vor Ort geht zum Teil, weil es auch Leute gibt, die deutlich höher auf ihm sind, beziehungsweise die Skepsis noch nicht eingeholt hat. das gibt's, aber ich glaube, einer von den beiden ist der erste Tackle vom Board.
Willem Odunze geht als sechstes dann zu den Giants. Der dritte Overall-Player auf dem Board von Daniel Jeremiah übrigens. Und wir bleiben an der 7 und picken Joe Alt. Das heißt, da ist nichts weiter Aufregendes, außer dass, wenn du aufgepasst hast, Malik Nabers noch auf dem Board ist. Und der geht auch nicht an 8 zu den Falcons. Nein, die picken Dallas Turner. Der geht an 9 zu den Chicago Bears. Und das wäre ein Home Run Draft für die Bears, wenn die Caleb Williams und Malik Nabers mitnehmen.
Weil ich heute, ich habe heute auf Twitter einen Kommentar von Dan Orlovsky gelesen. Auch ein Take, den man irgendwie sacken lassen muss dann wahrscheinlich, der vermutlich nicht unbedingt auf krass viel Zustimmung stößt, aber der sagt, die Bears müssen Jaden Daniels nehmen. An eins.
Weil höchste Upside.
Ja, ist für ihn der Number One Quarterback. Bin ich auch spannend. In dem Zuge, was ja auch bei unserem ganzen Trade-Down oder möglichen Trade-Down-Szenario eine Rolle spielt, ist, welches Team Justin Fields bekommt. Da geht es ja jetzt wirklich auch los, dass schon über Trade-Targets gesprochen wird oder Trade Destinations sozusagen. Falcons sind da ja durchaus mit ganz oben im Gespräch, ja. Also die direkt hinter uns ticken.
Bitte? Würde auch passen.
Würde total passen. Weiß aber, nee, ich glaube, könnte halt unsere. Ja, ist die Frage, ob das uns. Ich glaube, es könnte unsere Chancen, also wenn die Fields bekommen, haben halt nicht mehr so viele Teams dahinter dann unbedingt den Need, weil das wäre, also Falcons an 8 sind halt ein Team, das ein anderes Team überspringen müsste, wenn sie Angst davor hätten, dass die noch einen Quarterback draften, wenn die halt Justin Fields hätten, glaube ich, könnte das unsere Trade-Down-Chancen durchaus schmälern. Weil dann vielleicht wirklich eher, was du in dem ersten Mock-Draft vorgelesen hast, irgendwie die Chance schon besteht, dass jemand bei den Chargers anruft und halt auf die 5 will. Klar. Weil er vor die Giants möchte.
So, das finde ich jetzt sehr spannend. Erstens schreibt Max, dass Chris Jenkins gerade eine 491 gelaufen ist als Nose Tackle mit spontan 305 Pfund auf dem Rippen. Und dann ist er das Trade-Down-Szenario, was wir gerade angesprochen hatten, mal durchgegangen, 4 bis 5 Mal, und sagt, er ist kein Fan davon, wie das Board dann fällt. Was ist denn jetzt mit Troy Franklin passiert? Vor 4 Tagen hast du mir noch gesagt, du möchtest lieber Joe Alt und dann Troy Franklin haben als Neighbors. Und wen hattest du da mit bei? Howard?
Jetzt mit mir?
Nee, wen hatte Max denn dabei?
Ja.
Welche Kombination hatte er denn da noch? Naja, und jetzt, jetzt 3 Tage später ist Troy Franklin keine Option mehr. Wen hatte er denn da?
Anfang für mich, ich bin mittlerweile sehr, sehr bei Jordan Morgan. Ja. Jordan Morgan mag ich zum Beispiel.
War das nicht die Kombination?
Müsst ihr was zu schreiben? Weiß ich nicht auswendig.
Ach so, okay. Dann habe ich deinen Take gerade falsch gelesen. Ja, wahrscheinlich wird Troy Franklin auch irgendwann in den 20er-Picks gehen, ne? Ähnlich wie es.
Ja, aber das verstehe ich trotzdem nicht so ganz. Warum widerspricht es einem Trade-Down? Man kann den doch halt einfach, also man kann den ja dann selbst picken. Also warum sollte der wechseln? Also weiß nicht, wenn du nicht 15 oder 16 tradest.
Troy Franklin geht früher 10er. Du meinst, also Pick 11 bis 14? Ich möchte an dieser Stelle jetzt einmal betonen, und das ist jetzt, das ist wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz raus, aber diese DeFi League, die ich vorhin angesprochen habe, Chris, ich habe da eine mit
ja.
durchaus in Deutschland auch ganz interessanten, namhaften Fantasy-Football-Spielern. Da habe ich eine DeFi League. Und in dieser DeFi League habe ich vorletztes Jahr gewonnen. Letztes Jahr nicht. Das ist alles nicht so ganz mitgelaufen. Aber dort habe ich als Device schon Marvin Harrison Jr. gehabt und Malik Nabers gehabt. Okay. Und habe noch Troy Franklin damit zubekommen. Unter anderem. Habe auch Blake Corum als DeFi-Player und ja, noch so ein paar andere. Aber das kombiniert mit Jackson Smith und Jigba und Puka Nacua und Rashee Wise ist, glaube ich, schon ein sehr geiler, sehr, sehr geiler Wide Receiver. Boah. Auf den ich mich sehr freue für die kommende Saison.
Kann man machen.
Kaum wird ein Bust, ja. Okay, da baue ich auch nicht wirklich drauf. Aber es geht mir darum, dass wenn du sagst, Troy Franklin geht frühe Zehner, dann werden das die drei Wide Receiver, die ich in mein Team dazu bekomme, werden dann alle Top 15 Picks im NFL Draft. Das
Da habe ich mich jetzt relativ drauf eingeschossen, tatsächlich jetzt seit letzter Woche so richtig, richtig. Aber mein Rashee Rice dieses Jahr ist ja Jalen Polk. Rashee Rice war einer, den ich mir letztes Jahr sehr, sehr gewünscht habe.
Wer war dann eigentlich Rashee Rice war dein vorletztjähriger, wer war denn das noch? Wen wolltest du vorletztes Jahr denn immer noch unbedingt haben?
Also auf Receiver auch, oder?
Ja.
Warte mal. Finden wir raus. Dieses Jahr ist es Jalen Polk. Nicht, dass ich Troy Franklin nicht mag, mag ich total. Ich will auch, wenn Neighbors an 7 da ist, nimm Neighbors. Wenn wir keinen Trade-Down machen, habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen mit. Aber so, wenn wir an 38 zum Beispiel Wide Receiver gehen, weil wir in Runde 1 weiß Gott was gemacht haben, Tackle etc. oder auch nach einem Downtrade was anderes gepickt haben. Jalen Polk, Washington. Also gleiches Team wie Romo Dunze. Der wird was.
So, wer hatte denn noch einen Two-Round? Ja. Ich suche gerade noch nach dem Two-Round Mock Draft von CBS, wo auch Joe Ault an 7 gegangen ist. Jordan Morgan ist da übrigens also schon an 30 gegangen. Und wir haben, genau, Ladd McConkey an 38 gepickt. Ladd McConkey war ja durchaus ein Senior Bowl Star. Etwas kleinerer Receiver, eher so viel über einen Slot kommt. Was würdest du denn davon halten?
Nix, weil ich keinen reinen Slot, also nichts, ich habe jetzt nichts gegen ihn, aber nicht an, also nee, weil, also hätten, kommt auch ein bisschen drauf an, was wir in Free Agency machen. Ich habe da an sich nichts dagegen, aber er ist für mich halt kein, ja, er ist halt ein Slot-Receiver.
Ja, er hat auch Outside.
Im Meer erstmal was anderes.
Er hat auch Outside sehr gut ausgesehen, ne? Im Senior Bowl auch Outside sehr gut performt.
Mein Gefühl sagt nein.
Dein Gefühl sagt das, was Max' Gefühl bei Fashanu sagt. Einer der Robinson als Edge für die Titans in Runde 2, ja, wäre gigantisch. Das sind beides Spieler, die ich eher auch Ende Runde 1 sehe Und das ist ganz klar, ne? Wir können nicht stumpf jetzt mit der Idee in den Draft gehen, dass wir sagen, wir picken in Runde 1 und 2 Wide Receiver und O-Line. Auf gar keinen Fall. Ich bin auch immer noch gerade, dafür würde ich gerne mehr Picks, mehr Day-2-Picks haben, weil ich finde sehr viele, sehr viele Cornerbacks sehr interessant, die wahrscheinlich alle in Runde 2 und 3 gehen werden, wo wir dann einfach keinen Zugriff drauf haben werden. Und das ist schon äußerst interessant. Ne? Du willst Impact-Play haben, scheiß auf die Position. Wieder der Ansatz, du musst dein Team so stabilisieren über die Free Agency, dass es dir fast egal sein kann und es wird nie so weit kommen, dass wir nicht nach Need picken müssen, aber dass du dann auch diesen Ansatz geben kannst, ein Jahr im Voraus quasi dein Need schon zu picken und Leute dann mit heranzuführen und
um da mal kurz eine Info zu droppen, die mir heute nach unseren letztwöchigen Gesprächen über Free Agency auch noch wichtig war, ist, dass in dem ganzen Zuge, dass jetzt immer mehr rauskommt, welche Spieler getaggt werden und welche potenziell wirklich Free Agency erreichen, welche vielleicht in einem Trade available sind, sieht es sehr, sehr stark danach aus, als könnten die Rams es sich nicht leisten, davon wird im Moment ausgegangen, den Guard Kevin Dotson zu halten, der für mich instant wie der Guard Hunt von den Dolphins für die Interior O-Line zu einem der Top-Kandidaten werden würde. Kevin Dotson erst 27 Jahre alt und eine sehr, sehr starke Saison bei den Rams gespielt. Und wäre auch so ein Kandidat, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, wenn du dir zwei starke O-Liner in der Free Agency holst und diese Free Agency Class bietet das, dass du das machen kannst. Und vielleicht auch da, das wirst du ja tun, ein Receiver Science, der jetzt vielleicht nicht das absolute Top ist, aber so irgendwo, also ein Hollywood Brown zum Beispiel, nicht top, aber durchaus wirklich Receiver, der eine gewisse Klasse hat, dann finde ich auch, brauchen wir uns im Draft nicht zwingend darauf versteifen, dass es unbedingt Receiver und O-Line in der Kombination ist. Ich glaube immer noch, dass das davon, wie tief auch die beiden Klassen sind, dass du an 7 und an 38 jeweils wirklich gute Receiver und oder O-Line kriegen würdest. Deshalb kann ich mir immer noch gut vorstellen, dass das tatsächlich ein wahrscheinliches Szenario ist. Aber ja, wie eben gesagt, wenn wir zum Beispiel nur an 10 oder 11 runter traden und dann sind halt Neighbors etc. weg und dann ist der beste Spieler auf deinem Board ein Cornerback, auch den können wir gebrauchen.
Klar, ganz, ganz dringend sogar. Nicht nur können wir gebrauchen, brauchen wir dringend.
Ja, weil ich sehe uns nicht, also Legarius Sneed wäre natürlich, das war ein Wunschtraum, aber ich bin hart dagegen, für ihn zu traden. Ich wäre immer noch happy, wir würden irgendwie für T. Higgins traden, aber dann halt auch möglichst moderate Picks dafür abgeben. Aber ich bin zum Beispiel hart dagegen, für einen Legarius Sneed zu traden, weil du wahrscheinlich einen First-Round-Pick hinlegen wirst. Zumindest habe ich das mal in Projections jetzt gesehen. Zwar keinen Siebener, das ist ja völlig absurd, aber so ein Late-First könnte schon sein, dass er den zieht.
Ja. Kevin Dotson hat teilweise projected annual Hallo, ich bin wieder da. Er hat einen Annual Average Projected von 17,25 Millionen, habe ich gesagt. Und dabei war auf einmal die Seite weg.
Ja, aber ich sehe die Seite auch nicht mehr, aber du kannst mich hören, oder?
Ja, ich höre dich. Wieso siehst du nichts mehr?
Wahnsinn. okay, ich höre dich, ist in Ordnung.
Solange
ich weiß, dass das Stream noch läuft, bin ich fein. Ich sehe, nee, aber es kann auch an mir liegen. Irgendwas ist auch bei mir verschwunden, als du
weg warst.
Als du weg warst. Also annual salary von Kevin Dotson projected 17 Millionen, hast du gesagt, ne?
Das wäre schon eine ordentliche Hausnummer, wenn der da hinkommt, Heide Witzka.
Das ist eine ordentliche Hausnummer, aber ich... Hast du eine Projection für Hunt?
War auch knapp um die 16,5 ja. Oder sowas.
Das sind halt, glaube ich, also dadurch, dass jetzt, wie gesagt, relativ klar wird, dass Dotson auf den Markt kommen wird, Hunt und, also die Hunt auch relativ sicher, weil die Dolphins haben Cap-Probleme. Die haben ja nicht umsonst Emmanuel Ogbah und Xavier Howard jetzt schon entlassen, stehen außerdem vor dem Problem, dass sie in nicht allzu ferner Zukunft Tua einen Vertrag geben müssen und so. Die sind gerade nicht so gut cap-mäßig aufgestellt. Deshalb bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das Hunt Free Agent wird. Und das sind die beiden Top-Guards auf dem Markt.
So.
Ja. Jetzt sehe ich dich auch wieder. Wahnsinn, jetzt habe ich die Seite wieder drin.
Sehr gut. Chris Jenkins gefällt Max. Wann willst du den denn haben? Wann willst du denn Interior D-Line picken? Also so Nose-Tackle picken? Oder möchtest du, dass die Texans den picken?
Ich habe den mal gedraftet, den Chris Jenkins in einem Mock-Draft, als ich runtergetradet bin, in der dritten irgendwann. Late Third habe ich den mal bekommen in einem Mock-Draft.
Ich möchte keinen 5-8 Wide Receiver draften. Das letzte Mal, nee. Als ich einen toll fand, hat das auch nicht funktioniert. Und ich glaube, nee, Tank Dell darf man nicht als Vergleich nehmen. Ich weiß, die werden alle kleiner und haben trotzdem Erfolg, aber...
Aber dieses Jahr werden sie wieder größer. Also dieses Jahr sind sehr viele ab 6 aufwärts Receiver im Draft.
Ja. Marvin Harrison Jr., Malik Nabers oder Wilm Udunze wären alle schon ein aufregender Pick für uns in den Top 10. Wenn wir runtertraden und Troy Franklin Top 15 nehmen, wäre es gefühlsmäßig für mich gerade noch relativ früh, aber hey, Zay Flowers. Hätten wir auch gerne weiterhin quasi an 11 gehabt, ne? So rückblickend betrachtet. Und das war auch für viele da noch, which, ja. A.D. Mitchell, Ende Runde 1, das ist der etwas größere von den beiden Houston-Receivern, von den Longhorns, ne? Ende Runde 1, Xavier Worthy ist der zweite davon, eher der Speedstar, Ende Runde 2, ich glaube, bis Ende Runde 2 fällt Xavier Worthy nicht, aber ich kann verstehen, dass du ihn erst da picken willst.
Der wäre mir zu.
Ja?
Schmächtig.
Worthy wäre mir zu. Und McMillan, Ende Runde 2, ja. Also Mitte, Ende Runde 2 wirst du die kriegen. Brandon Rice. Runde 3 haben wir ja nicht. Da müssen wir schön hintraden irgendwie. Ach ja.
Brandon Rice bin ich total dabei.
ADP ist 51,4, Trend bergab. Ja, klar, der kann sich jetzt mit dem Combine natürlich nochmal richtig nach vorne katapultieren, ne? Je nachdem, wie schnell der läuft. Da kann sich wieder jemand drin verlieben und denken, oh ja, das Tape war doch gar nicht so scheiße. Ich finde Xavier Worthy auch nicht so scheiße, aber es ist auch nicht der Spieler, den ich jetzt picken wollen würde.
Johnny, ich habe übrigens rausgefunden, ich habe währenddessen mal ein bisschen gegoogelt nach der Draft Class von vor 2 Jahren. Ich wollte John Metchie haben.
Ja. Ach ja, stimmt. Ja. Johnny Wilson schafft es irgendwie, Keon Coleman klein aussehen zu lassen, weil es wild ist. Ja, stimmt. Johnny Wilson ist 6'7", oder? Oder war so angegeben? Das ist eine total absurde Zahl. Johnny Wilson ist ein unfassbar großer Wide Receiver, der dabei tatsächlich noch relativ beweglich aussieht, aber die Bälle nicht fangen kann. Ich glaube, auch Johnny Wilson ist einer, der viel zu gewinnen hat beim Combine jetzt. Durchaus noch was zu gewinnen hat. Und Keon Coleman? Ja, komm. Lies du es mal vor, Chris, und sag mir dann nicht, ob es wirklich so ist.
Also Max schreibt, boah, sieht das Tape Trash aus und das Agility-Testing war auch kacke. Rennt 4-3-8, obwohl.
Genau so ist es. Ah. Wenn der Sub 4-4 rennt, irgendjemand denkt, er kann damit was anfangen. Ja. Vielleicht,
wobei ich jetzt eben auch schon die Chiefs sagen denken, wollte.
Sie können damit was anfangen. Ja.
Weil ich eben aber auch schon sagen wollte, als die ganzen Zahlen hier einliefen, wie schnell diese D-Liner jetzt zum Teil da laufen, dass sich das ja schon, wann gab es die Diskussion darüber schon, über den Turf in Indianapolis jetzt beim Combine, also waren nicht letztes und vorletztes Jahr da auch einfach super absolut viele Leute schnell. Super schnell im Vergleich zu sonst. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, als CJ die 4-3 oder was war 4-2-8? 4-2-8, was war genau?
4-2-8.
4-2-8. Als CJ die gelaufen ist, war das irgendwie noch krasser und besonderer. Für die letzten 2-3 Jahre sind da super viele sehr, sehr, sehr schnelle Zahlen. Und
ja, aber du hast natürlich auch ein viel gezielteres Training noch, ne, auf diese einzelnen Übungen, das wirklich ja fast monatelang auf diese Übungen hin trainiert wird. Und du hast in den Studien ja viel andere Möglichkeiten vom Bewegungsablauf, vom Muskeltraining auf einzelne Übungen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass schon die Entwicklung zu höheren Leistungen schon real ist. Was sagen wir denn jetzt eigentlich zu Keon Coleman?
Ich keine Meinung zu. Habe ich mich kaum mit beschäftigt, weil ich den irgendwie nie in unsere Richtung gepusht habe. Weil in den Top 10 mir viel zu früh und ich habe irgendwie ausgeschlossen, dass der irgendwie in der Range wäre, wo wir den picken können. Außerdem ist alles, was ich über ihn gelesen habe, Contested Catches ja, Separation nein. Niemals. Und dann habe ich schon ein bisschen abgeschaltet, muss ich sagen.
Keon Coleman war ewig lange Wide Receiver 2. Habe ich auch nicht gesehen. Ich werde mit dem auch überhaupt nicht warm. Habe ich schon ganz, ganz früh geschrieben. Einmal, wo ich dachte, ich komme da irgendwie nicht ran an den. Und dann war es auch so ein bisschen raus. Out of sight, out of mind.
Der ist groß, ja. Der ist 6'4, 215 Pfund, ja. Der hatte ordentlich 11 Touchdowns jetzt letzte Season, aber.
Weiß nicht, ist Pat Returner? Ist ein sehr guter Punt Returner. Keon Coleman hat das Quentin Johnson Problem, ja, das hat er.
Irgendwie, ich weiß jetzt nicht, weiß es jemand von euch, ob der verletzt war oder,
ich glaube nicht,
so zum Teil, weil mich,
ja? Warum?
Ja, weil mich hauen jetzt auch im Vergleich zu, also klar, das liegt dann nicht unbedingt nur an denen, und, aber mich haut auch die Production nicht um. Er hatte 22, 798 Yards und jetzt letzte Season hat er 658 Yards gehabt. Das haut mich jetzt nicht so krass vom Hocker.
Oh, hier, Max hat uns ja in der Gruppe den angesprochenen Trade-Down, das Szenario einmal gepostet. Wir können das ja einmal durchgehen, wenn du willst, Chris.
Mal gerne machen.
Einmal nämlich noch vorher, Layer to Latu tested so average wie erwartet, spannendes Prospect, ja, bla bla bla. Ich sehe den tatsächlich, der ist ja immer noch in der Diskussion um Edge One. Ich sehe da Dallas Turner und vor allen Dingen immer noch Jared Verse weitaus vor ihm. Ich habe auch Jared Verse nach wie vor als Edge One und Dallas Turner dahinter und Leiatu Latu. Also ich glaube nicht, dass der konsistent in der NFL das liefern kann und hat dazu auch noch Nackenprobleme.
Ja.
Da würde ich echt die Finger von lassen. Tut mir ja leid, aber ich glaube, irgendjemand wird das Talent auf der Edge-Position in den 20ern vielleicht nehmen. CRL wäre so eine Destination, wo ich mir den vorstellen kann. Aber ja, also Max hat einen Downtrade gemacht und mit den Eagles getradet, Chris.
Ja.
Say no more, muss ich nichts mehr zuhören. Obwohl, man hat ihnen dann natürlich hoffentlich Picks ordentlich viele aus der Tasche gezogen. Aber
CRL an 16. An 16. Ich habe CRL gesagt, Max. Nur
ja, for the record. Okay.
Also man hat den Eagles einiges an Picks aus der Tasche gezogen, das kann ich akzeptieren. Du nimmst deinem Feind Picks weg, das ist okay.
Also Runde 1 22, Runde 2 50, Runde 3 97 und dafür noch den 2025er First-Round-Pick der Eagles. An 22 hat Max dann Amarius Mims gedraftet, an 38 Darius Robinson. Das ist der Robinson von Missouri, nicht der Robinson von Penn State, das wäre Chubb Robinson. Jaron Cooper, in den Max sich so ein bisschen verliebt hat, ein Linebacker in Runde 2. Dann in Runde 3 kriegen wir einen Center mit Cedric Van Praan von Georgia. Cornerback Max Melton, Dallin Hulker, ein Tight End. Nach Trade Down mit den Rams hat noch ein Sixth Round Pick mitgenommen. Jalen Simpson als Safety, Dominic Lovett und Bryson Nesbitt als Wide Receiver in Runde 6 und 7.
Ja, mich würde brennend interessieren, wer an 22 noch da gewesen wäre.
Ja, das kann Max uns ja vielleicht noch erzählen.
Ja, vor allem auf der gleichen Position wie Mims, den er gedraftet hat, weil das ja nicht mein Favorit wäre. Wenn jetzt zum Beispiel ein Tyler Guyton noch da gewesen wäre, hätte ich den da vorgenommen. So als Beispiel. Oder wer als Receiver noch da gewesen wäre, weil dann, also mit Darius Robinson habe ich überhaupt gar kein Problem. Den finde ich einen super Pick. Aber Wide Receiver erst in Runde 6 und Runde 7 ist natürlich
spät.
Schwierig. Vor allem, also ich hätte auch, glaube ich, wenn zum Beispiel ein Jalen Pope an der 50 noch da gewesen ist, wo er Edgar and Cooper auf Linebacker genommen hat, dann hätte ich aber Jalen Pope sowas von vor dem genommen.
Ja, gut. Es ist 22.08 Uhr. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt noch einmal einen schönen Mockdraft raus.
Den hat Bock heute. Und sein Mikrofon kackt wieder ab. Aber Martin ist dabei, uns einen Mockdraft rauszusuchen, denn Martin hat Laune.
Sagte er und kam an sein Mikrofonkabel, was wieder alles kaputt gemacht hat.
Ja.
Memo an mich selbst, kaufe ein neues Kabel oder kaufe ein neues Mikrofon ohne Wackelkontakt.
Was auch immer das Problem ist, ja.
So. Titans Mock Draft. Oh ja, den fand ich lustig. New Titans Mock Draft based on comments today. An 7 Rome Odunze, an 38 Keon Coleman, an 107 Javon Baker, an 141 Luke McCaffrey, an 184 John Whittington und an 225 Lydia Drake Griffin. Das wären dann nur Wide Receiver gewesen.
Ja.
Ja, based on comments today war wahrscheinlich auch auf die Interviews von Ran und Callahan bezogen, weil bekräftigt wurde, dass sie nach Playmakern suchen und irgendwie auch das quasi der Satz gefallen ist, so maybe we can get a couple of guys in the draft auf der Wide Receiver Position. Es hat dann super viel geschrieben. Also wenn wir nicht mindestens zwei Receiver draften, bin ich enttäuscht.
Ja.
Wow.
So, wo sehe ich denn jetzt die Picks hier? Basierend, also vier Runden Mockdraft von Titans heißt, basierend auf den Kommentaren der Coaches und des GMs, wäre Runde 1, Pick 7, Malik Nabers. Das wäre etwas, womit wir alle einverstanden sind. Runde 2, Pick 38, Troy Fotanu, Offensive Tackle. Damit wäre ich auch sehr einverstanden an 38. Ricky Pearsall, Florida Wide Receiver, in Runde 4. Ja, den mochte ich auch sehr.
In Runde 4, fein. Ich habe den ja in einem Mockdraft mal an 38 zu uns gesehen und bin irgendwie ein bisschen fast vom Stuhl gefallen, weil mit das wäre mir sehr viel zu früh.
Neighbors an 7 und AD Mitchell an 38, ja, das wäre etwas, was uns alle hypen würde. Ich weiß nicht, wie wir alle anderen Probleme dann lösen wollen, aber auf der Wide Receiver Position hätte ich keine Sorgen mehr.
Dann haben wir aber hoffentlich Cushenberry und Dotson oder Cushenberry und Hunt oder so in Free Agency geholt und da alles in die O-Line gebuttert und ja, witzig, apropos, wieder bei dem Callahan-Interview, er hat gesagt, er hält Guard für Skoronskis beste Position, weil ja irgendwie auch die Spekulation war oder irgendwie Kommentare in die Richtung gingen, dass man ihn durchaus mal auf Tackle ausprobieren könnte. Ja. Das klang jetzt wieder andersrum, also das klang schon so, also er hat natürlich auch gesagt, ja, man weiß es erst, wenn man die wieder hier hat zum Training und so weiter. Und es ergibt auch Sinn, die mal auf anderen Positionen trainieren zu lassen, dies, das. Aber er hat schon deutlich gesagt, er sieht bei ihm Guard am stärksten. Was mich dann wieder zu dem Schluss gebracht hat, okay, vielleicht hauen wir doch keinen absoluten Riesenvertrag für einen Guard in Free Agency raus, wenn du mit Skoronski links planst. Dann wäre ein Guard-Signing ein größeres, dann ein Upgrade über Brunskill, den man upgraden kann, aber der jetzt nicht das schwächste Glied der O-Line war.
Also eher das ganze Geld in einen Center stecken.
Ja.
Oder?
Ja, vielleicht kommt ja Owenu doch auf den Markt.
Ich glaube nicht dran, ne? Also ich bin echt gespannt, aber ich glaube wirklich nicht dran.
Hab vorhin gelesen, dass die Patriots wahrscheinlich versuchen werden, Devante Parker zu traden, auch wenn es für einen Late-Round-Pick ist. Dann habe ich nachgeguckt, wie alt er ist und was er so gemacht hat die letzten Jahre und dachte, ja, wenn überhaupt ein Late-Round-Pick. Schade. Ich mochte den mal ganz gerne eine Weile, als er bei den Dolphins war, aber der scheint ja, durch zu sein.
Ja. Der war auch bei den Dolphins schon durch.
Der hatte eine 1000-Yard-Season einmal.
Ja,
vielleicht habe ich den in der Season, dachte ich, hey.
Ja, Amari Cooper ging für einen Fifth mit einem sehr teuren Vertrag direkt vorher. Und auch da hat schon niemand verstanden, warum der so günstig war. Das war, also warum die Cowboys das angenommen haben. Das weiß ich bis heute nicht. Ich finde, das ist kein Vergleichsargument. Das ist so, wie wenn du sagst, ja, aber auch AJ Brown ging für nur einen First-Round-Pick. Ja, das wissen wir, aber auch das war bescheuert. Nur weil einer bescheuert war, muss nicht jeder bescheuert sein.
Ja. Ja.
Klar, also es ist immer, es kommt darauf an, wie hoch ist die Nachfrage und wer hat überhaupt die Möglichkeit, diese dicken Verträge dann noch zu übernehmen und zu bezahlen, ne? Aber ein Fifth-Round-Pick für Murray Cooper hat mich damals echt fassungslos zurückgelassen.
Ich würde übrigens für T. Higgins einen Fourth dieses und Third nächstes Jahr geben. Haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber wir sind gerade bei Trades, deshalb komme ich gerade drauf. Ich glaube, das würde ich tun.
Ich glaube, das ist auch fair.
Ich möchte nicht die 38 dieses Jahr fallen sehen, die 7 völlig absurd, aber ich möchte auch nicht den Second Round Pick fallen sehen. Ich würde mich immer noch freuen, T zu haben, aber nee. Dann lieber dann im Zweifelsfall, also für den Fourth dieses und ein Third nächstes Jahr wäre ich fein. Ansonsten wäre ich für aussitzen, weil wenn sie ihm keinen Long-Term-Contract geben können oder wollen, dann wird er halt nächstes Jahr Free Agent.
Ja. Und da haben wir auch noch 80 Millionen zur Verfügung.
Exakt. Ja.
Calvin Ridley und Amari Cooper sind gleich alt. Ja, okay, Amari Cooper ist mit 20 in die Liga gekommen, oder? Also so übelst blutjung. Und Calvin Ridley mit 25.
Calvin möchte ich, der wird ja wirklich, wirklich sehr, sehr wahrscheinlich Free Agent. Den möchte ich aber, weiß Gott nicht, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Der darf gerne irgendwo anders hingehen.
Manchmal hasse ich Max auch ein bisschen. Wook Awawa. Wook Awawa hat sehr gut getestet. Aurora. Nee, Awawa. Ich habe es schon ein paar Mal im Podcast gehört.
Ich mein, du hast auch vorhin hier den Ravens D-Liner ausgesprochen. Das fand ich auch schon mutig.
Justin Madebuke.
Ja. Das, was ich auch lustig finde, weil ich den schon häufiger als Madebuke gehört habe irgendwo. Aber es ist ja immer die Frage, ob das am Ende stumm ist oder nicht.
Oh, wow, wow, wow.
Ja.
Oh, wow, wow, wow.
Oh, wow, wow, wow.
Roro. Ororo. Madubuike. Was schreibst du da? Ach, Madubuike. Auch je nachdem. Ich halte mich mittlerweile an so ein paar Podcasts, bei denen ich die Namen häufig höre.
Ja.
Und ich bin.
Wie wär's denn noch mit einem Tackle, falls wir downtraden in Runde 3 mit Kieran Amajaje?
Oder Kingsley Suamataya.
Ja. Geht auch ganz gut von den Lippen.
Jim White hat da immer schöne Cheat-Sheets für, da hast du absolut recht. Und ich bin mir auch durchaus bewusst, dass nur weil ich die bei irgendwelchen Leuten höre, die das häufiger aussprechen, nicht immer das gleich richtig ausspreche und einigen da nicht gerecht mit werde. Aber du musst ja auch deine Daseinsberechtigung haben, Max. Du kannst ja nicht immer nur Quatsch schreiben, du musst ja auch mal was Wichtiges dazu beitragen.
Genau. Und du kannst ja, ja, und man kann von dir auch nicht mehr erwarten als von dem Commissioner, der mindestens einen Namen pro Draftabend richtig, richtig versaut. Sogar die einfach. Ja, man, also er hat Mariota verkackt damals und er hat Landry auch verkackt.
Ich gebe mir ja schon Mühe und mache das einfach von Folge zu Folge unterschiedlich, damit ich die zumindest 50% der Zeit richtig habe. So, also ich finde das ja fast ein bisschen feige, dass Max mir diese Namen wie Owawawo hier reinschreibt und nicht selber am Mikrofon sitzt, um das auch nachzusprechen. Owawawo. Ja. Owawawo. Ich glaube, so könnte es sein, oder? Wook Owawawo.
Ja. Absolut.
Ist das akzeptabel?
Ist total akzeptabel. Ich weiß aber nicht, wer das ist. Das ist mein Problem. Ich weiß, dass er gerade hier, er testet gerade.
Edofuren Olofosho. Was zur Hölle? Edofuren Olofosho. Olofosho. Edofuren Olofosho. Wer macht denn sowas? Mann, ey. Kingsley Egwukon, Zion Tupulafetui. Ich werde alles hundertprozentig zu Deutsch aussprechen, wenn ich das hier jetzt einfach so ablese. Ejabi Okianoma und Xovea Gatlin. Exovea vielleicht?
Sie hören bei einer Stunde 22 im Podcast fröhliches Namenraten von Draft Prospects, die wahrscheinlich keiner von uns so wirklich kennt.
Wir können ja auch jetzt einfach nichts anderes mehr machen, weil wer hört uns nach der Stunde 23 denn noch zu?
Ich weiß, dass Kingsley Egwukon ein O-Liner ist, das weiß ich. Zion Tupuola ist glaube ich, D-Liner oder Edge. Die anderen zwei habe ich noch nie gehört. Ejabi Okianoma vielleicht und Ixawe Gatlin noch nie gehört.
Zumindest Gatlin. Kingsley Suemataya und Kieran Amagaji sind auch noch zwei.
Amagaji, den habe ich immer als Amagaji ausgesprochen.
Amagaji.
Ja.
Ja, danke, das hat Spaß gemacht. Ja, danke.
Ja.
Mit ganz viel Liebe. So, ich hatte noch tatsächlich vor, irgendwann mal die zweite Runde des Mockdrafts von Walter Football. Ich weiß nicht, wer damit alles angefangen hat, aber das ist ja durchaus eine Seite, die es schon sehr, 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 sehr lange gibt. Mhm. So, wo habe ich sie denn jetzt? Ich habe sie verloren.
Twitter schreibt, dass Saquon Barkley in Kontakt mit CJ Stroud steht und das wahrscheinlichste Destination für ihn ist. Saquon Barkley und CJ Stroud sind anscheinend Buddies und Houston.
Krass. Das wäre durchaus passend. Und ich fände das auch gar nicht so geil.
Ich fände es auch nicht geil, aber ich finde es geiler als Henry.
Als ob Derrick Henry zu den Houston Texans geht.
Jetzt hat vorhin irgendjemand in die Gruppe gepostet.
Ja, das hat Max gepostet bei Luke Sorhock.
Ja, habe ich da schon für Quatsch gehalten. Aber würde ich auch nicht wollen. Davon mal ab. Nee, wird nicht passieren. Aber
ich habe früh angefangen auf Twitter Luke Sorhock, damals war es wirklich noch Twitter, zu folgen und fand das ganz interessant, weil das ein 17-jähriger Junge war, der sich über ganz viele Ellenbogen austeilen, ja, ich weiß gar nicht, ob er wirklich 17 ist, aber ein ganz junger Bengel, der über Ellenbogen austeilen sich versucht hat, einen Namen zu machen und sich als einfach als Spaß dann auch irgendwie als Aufgabe gemacht hat, Hot Takes rauszuhauen, um irgendeinen zu treffen und da, um darüber dann mehr Publicity zu bekommen.
Okay.
Und wenn der jetzt einfach sowas raus... Nee, warum sollte Derrick Henry denn zu den Houston Texans gehen?
Ja. Nee. Please no, aber das mit hier Saquon habe ich schon, war nicht das erste Mal, dass ich das heute, dass ich das gelesen hätte, dass die Verbindung wird irgendwie gezogen, dass das ein ganz guter Fit wäre. Ich fände es jetzt nicht super geil, aber vielleicht fällt mir diese Aussage auf die Füße. Ich finde Saquon nicht so krass. Ich bin irgendwie kein. Also ich halte Barkley, vielleicht liegt es auch für die Stelle, an der er gedraftet wurde, aber ich halte ihn für leicht overrated.
Ja.
Ich hoffe, dass ich das nicht bereue.
Den darfst du jetzt einfach mal auslesen mit besonderer Betonung.
Also Max schreibt wieder fröhlichen Namen in den Chat. Trajan Jeffcoat. Ist ja auch mal ein Banger-Name, schreibt er. Kenne ich nicht.
So. Also, Walter Football hat übrigens auch einen Mehrfachrunden Mockdraft aktuell online, wo die Tennessee Titans an 38, erstmal an 7 wieder den ewigen Joe Alt picken und an 38 Jermaine Burton, Wide Receiver von Alabama. Boah, da wäre ich aber not amused.
Ich kann nicht wirklich was zu ihm sagen.
Freue mich schon, wenn Mobility endlich in den Draft kommt.
Ja, okay.
Oh, so, ich glaube, wir haben jetzt genug Spaß gehabt. Wir haben zumindest mal ein bisschen über Mockdrafts gesprochen.
Haben wir
noch keinen eigenen gemacht. Wir wollen
immer noch schon einige gemacht, wir haben nur nicht drüber gesprochen.
Ja, aber wir haben keinen Live hier gemacht. Wir wollten ja eigentlich auch wieder einen Live hier machen. Vielleicht kriegen wir es ja nächste Woche mal hin. Zumindest haben wir jetzt mal einen, den Max, während wir einen Podcast machen, hat Max einen Mockdraft gemacht und haben den besprochen. Ich denke, nächste Woche werden wir auch uns wieder eine gewisse Zeit nehmen, um über Mockdraft zu reden. Ansonsten werden wir vor allen Dingen auch über die Ergebnisse des Combines sprechen.
Sollten wir in Angriff nehmen, tatsächlich Mockdraft und Combine-Ergebnisse, denn die Woche darauf ist Free Agency.
Genau, dann geht's schon los. Und Max schreibt noch beim Draft-Content dann mal beim Mockmann Max anfragen. Mockmann Max. Mockmann Max, Mockmann Max, Mockmann Max, Mockmann Max. Ja, du darfst auch gerne für nächste Woche einen wieder mit beisteuern. Ich würde mich freuen, wenn du dann auch teilnimmst. Ja. Gut.
Total.
Wir haben anderthalb Stunden voll. Chris, du weißt, was das bedeutet.
Ich weiß, was zu tun ist. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Kommentieren, fürs Dabeisein, fürs später Anhören über alle möglichen Kanäle. Vielen Dank, Max, dass du hoffentlich nicht nur mich und dich selbst, sondern auch weitere Zuhörerschaft mit lustigen Namen, die Martin vorlesen sollte, bespaßt hast. Ja, ansonsten, es ist Combine Week. Nächste Woche sind wir vielleicht noch mal ein bisschen schlauer, was Draft Boards und so weiter angeht. Darauf die Woche ist Free Agency. Spannende Zeiten stehen bevor. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut. Tighten up.